Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Bob Blume. Hallo Bob.
Hi.
Du sitzt mir wieder gegenüber.
Wie ja, herrlich. Ist das nicht wunderbar?
Ja.
Das hat den ungemeinen Vorteil, dass wir uns gegenüber sitzen und den kleinen Nachteil, dass ich langsam ein bisschen reisemüde werde. Ich gebe es zu.
Ja, das heißt, dass es zu viel ist gerade.
Ja, es hat sich ein bisschen angesammelt. Wir haben in einer der letzten Folgen ja mal darüber gesprochen, dass es schwierig für junge Menschen ist, so die längeren Zeiträume zu planen. Und man
zu kennt, antizipieren, meinst
ja,
du?
Ja, zu antizipieren.
Also für Kinder.
Für Kinder, richtig. Und ich antizipiere das eigentlich ganz gut, aber es ist dann manchmal so, ich habe zum Beispiel jetzt einen Vortrag für in, ich glaube, 8 Monaten. Mhm. Und dann gucke ich in die Woche in 8 Monaten und denke, ja, das geht ja eigentlich ganz gut. Und wenn ich jetzt in 3 Monaten einen weiteren Vortrag in 5 Monaten kriege und der liegt in der Woche davor, dann verpasse ich es manchmal zu gucken, was in der Woche davor und danach ist. Das heißt, einzeln wäre das nicht so schlimm, aber jetzt waren ein paar anstrengende Wochen. Auch wunderschöne, es ist ja immer toll, wenn Leute dann auch hinterher sagen, davon haben wir profitiert und das ist schön, aber ich merke, dass so langsam die Energie zur Neige geht, genau.
Ja, ich frage mich auch manchmal, wie das passiert, weil wir hatten jetzt ja auch zwischen 2 Terminen eingeplant, uns hier zu sehen und bei mir war es jetzt heute auch, ich wusste schon, es wird Kuddelmuddel, aber meine Sehnsucht nach Verbindung, nach einer echten zu dir war, glaube ich, als wir es verabredet haben, so groß, dass ich dann dachte, das schaffe ich schon alles.
Genau.
Und jetzt war Berlin doch gerade so voll und ich bin auch noch daher gekommen, wo ich eigentlich dachte, dass ich herkomme. Und insofern war jetzt alles anders als geplant. So ist es manchmal. Ja.
Genau. Aber da wissen die ZuhörerInnen zumindest, dass unsere gegenseitige Sehnsucht in der Tat hoch ist. Und wir uns immer freuen, wenn wir uns tatsächlich auch so sehen. Also,
ja, in echt zu treffen, ne?
Ja, das ist echt immer wunderbar. Ich bin nämlich immer neugierig, was du zu sagen hast. Pass mal auf.
Ja, ich höre.
Lilly schreibt: Liebe Katja, lieber Bob, liebes Team hinter dem Familienrat. Ich bin Mama eines 7 Monate alten, ganz zauberhaften Sohns, angehende Kinder- und Jugendpsychiaterin und eure Podcasts berühren absolut meine Herzensthemen. Nachdem ich nun sämtliche Folgen des Familienrats mit riesiger Begeisterung gehört habe, bin ich nun auch bei Bobs Podcast angekommen. Der Widerspruch von so wichtigen, nötigen Reformen in den Schulen, insbesondere in Bezug auf Lernen und der realen Situation, macht mich sehr betroffen. Ich beobachte, wie sicher alle Eltern, mit welcher intrinsischen Neugier unser Sohn seine Welt entdeckt und in rasender Geschwindigkeit neue Fähigkeiten entwickelt. Keinesfalls will ich, dass er das in der Schulzeit verliert. Auch wenn es noch eine ganze Weile hin ist, bis unser kleiner Sohn zur Schule gehen wird, beschäftigt mich das Thema. Ich hatte nie Schwierigkeiten mit der Schule, habe selber aber wahrscheinlich eher für die Anerkennung und das Lob der Lehrkräfte gelernt und hoffe, dass niemand mein Wissen abfragt, was sicher nicht immer ganz nachhaltig gelernt wurde. Mein Mann, dessen ADHS-Diagnose erst im Erwachsenenalter gestellt wurde, hatte in der Schule Schwierigkeiten, sich in seinem Verhalten dann unter großer Anstrengung angepasst und erfolgreich sein Studium beendet. Allerdings kämpft er nun, aus seiner Sicht als Folge dessen, mit einer schweren Depression, Schwierigkeiten, seine Bedürfnisse und Gefühle wahrzunehmen und zu äußern. Wir wohnen in Berlin und das Angebot an freien Schulen ist groß, aber das kostet Geld und dort bildet sich vermutlich auch nicht der Querschnitt der Gesellschaft ab. Wie begleiten wir als Eltern unsere Kinder optimal, um ihre Wissensbegierde, Neugierde und Lernbereitschaft bis zur Schulzeit und während der Schulzeit zu erhalten und zu fördern? Sowohl auf Verhaltensebene, aber auch in Bezug auf die Umgebungsgestaltung, also welche Angebote im Alltag sollten wir schaffen und wie können wir das vielleicht auch in der Einrichtung unseres Wohnraums umsetzen, wünschen wir uns eure Impulse. Können wir Eltern das Schulsystem so kompensieren oder sollte man über eine freie Schule nachdenken? Ich bedanke mich ganz herzlich im Voraus, Lilly und Familie.
Ja, vielen Dank erstmal und ich habe jetzt ganz interessiert zugehört. Erstmal vielen Dank an Lilly, die natürlich anders heißt, für die Rückmeldung. dass sie so gerne hier reinhört und dass sie eben auch sich inspirieren lässt und sozusagen ja auch selbst eine intrinsische Neugier, Motivation hat, sich mit den Themen zu beschäftigen.
Ja, das ist wirklich wunderbar. Ja. Ja.
Mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Ich finde es gar nicht so einfach, jetzt dazu freie Impulse zu geben. Ja, die Frage nach der intrinsischen Neugierde und Lernbereitschaft fördern, fordern, beibehalten, wie auch immer. Ja, das ist ja kein singulärer Prozess, sondern der hat ja mit ganz vielen Dingen zu tun. Also selbst wenn wir eine entsprechende Umgebung gestalten, ist ja immer die Frage, kann das Kind es wahrnehmen? So, ja. Also wie nimmt das Kind sich selbst im Bezug auf die Umwelt wahr? So, also deswegen ist es jetzt schwierig sozusagen, da einen konkreten Impuls zu entwickeln, wie soll eine Umgebung gestaltet werden. Ich frage mich, wie kommt es zu der Frage? Also das finde ich so ein bisschen symptomatisch auch für unsere Welt, in der wir uns ja wahnsinnig viel informieren können und ganz viel antizipieren können. Und wir sprechen von einem 7 Monate alten, ganz zauberhaften kleinen Jungen und einer ganz engagierten, interessierten, neugierigen Mutter, die alles richtig machen will und die nichts verpassen möchte. Und jetzt hat sie so hier im Nebensatz gesagt, ja, es ist noch ein bisschen, es ist noch eine ganze Weile hin, ja. Gefühlt Jahrzehnte. Das ist tatsächlich noch ein bisschen hin und es passiert noch ganz, 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 ganz viel bis dahin. Und vielleicht ist gar nicht so die Frage, also wie kann man das erhalten, damit dann das Schulsystem nicht irgendetwas kaputt macht, sondern es ist vielleicht eher die Frage, wovor hat sie denn Sorge und wie ist es denn jetzt gerade?
Also ich habe das so verstanden, dass erstmal die Fragestellung daraus erwachsen ist, dass sie dir zuhört, indem du über diese Bedürfnisorientierung, nein, die Bindungs- und Beziehungsorientierung sprichst. Ich kriege schon Stress. Aber auf der anderen Seite eben auch meinen Podcast gehört hat und darin halt wahrnimmt, dass es halt Schulen gibt, die nicht darauf ausgelegt sind. Obwohl ich da auch sagen würde, naja, es gibt ja auch viele Beispiele, wo das geschieht. Aber, also aus dieser Diskrepanz und dieser Erfahrung, die ihr Mann ja auch hat, auch hier könnte man ja zunächst mal die Frage stellen, ob dieser Kausalzusammenhang, den er herleitet, dass das sozusagen rückwirkend für die Depression oder Auslöser für die Depression ist, ob das richtig ist. Aber ich verstehe das so, dass dieser Widerspruch zwischen der Begleitung von Kindern und Jugendlichen als Eltern und dem, was dann Schule oftmals ist, sie dazu geführt hat, die Frage zu stellen.
Ja, aber verstehst du dann die Frage auch, wie begleiten wir Eltern unsere Kinder optimal, um ihre Wissbegierde bis zur Schulzeit, während der Schulzeit zu erhalten und zu fördern? Also verstehst du das in Bezug auf möglichst dann systemkompatibel zu sein oder möglichst das alles regulieren zu können? Oder?
So verstehe ich das, ja. Ja. Also bei mir ist es andersrum, wenn ich das lese. Mhm. Also ich könnte da jetzt 2 Stunden zu reden.
Ja, dann mach
aber
mal.
Möchte ich nicht.
Nee, aber vielleicht kannst du nicht einfach 2 Stunden reden, sondern mal sagen, welche Aspekte fallen dir denn ein? Was wäre dir denn wichtig? Also weil ich denke, wir reden über einen Säugling, ja, ein Kleinkind, was jetzt anfängt sozusagen sich autonom zu entwickeln. Der fängt jetzt an, sich von einer auf die andere Seite zu drehen. Der fängt an zu krabbeln und irgendwann wird er auf 2 Beinen stehen und in die Welt gehen. Und ich glaube, das Thema ist ja Angst hier. Ja. Auch wenn es sehr versteckt ist. Ne?
Ja.
Und dadurch, dass wir dann antizipieren, er kommt dann in ein System rein, wo er sich irgendwie anpassen muss, ist die Frage, wie können wir ihn jetzt darauf vorbereiten? Also für mich würde jetzt erstmal gar nichts daraus folgen, dass ich das weiß, dass ein System dann kommt.
Nein, nein. Und ich finde, das ist die wichtigste Botschaft. Also das würde ich auch sagen. Die wichtigste Botschaft ist, slow down, es ist alles okay, begleite dein Kind, bis es irgendwann soweit ist. Und davon abgesehen ist es auch so, dass es eine Großzahl von Kindern gibt, für die Schule völlig in Ordnung ist. Also das ist für diejenigen, für die Schule nicht in Ordnung ist, ein Problem, weil es Dinge gibt, die für alle alles besser machen würden. Aber es ist einfach nicht so, dass sozusagen Schule diese böse Institution ist, die auf jeden Fall Neugierde killt. So. Deshalb ist das in der Tat die wichtigste Botschaft, die du gerade gesagt hast, das zu tun. Ich würde über 2 Aspekte vielleicht sprechen. Das eine, das hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, die Autonomie. Wenn es um Motivation geht, ist Autonomie, soziale Eingebundenheit und Kompetenzerleben total wichtig. Das heißt, wenn man selber sich Dinge aussuchen kann, die machen kann, das, was Kinder normalerweise machen, wenn Eltern sie auch begleiten und wozu Schule oft nicht so viele Möglichkeiten bietet.
Mhm.
Ich habe jetzt aber eine ganz interessante Studie gelesen, die bestätigt, dass wenn Kinder, auch wenn es problematisch wird, also so ein Funke von einem Eigeninteresse in der Schule bekommen, also zum Beispiel in einem Projekt, Theater, Robotik, Coding, dass das eben genau dazu führen kann, dass sie dieses Kompetenzerleben haben, diese Autonomie, diese Freiheit und sich das auch auf andere Fächer auswirkt. Also, damit will ich nur sagen, es ist viel zu früh, du hast recht, darüber nachzudenken.
Das steht hier, viel zu früh, genau.
Richtig, ja. Aber für diejenigen, die zuhören und sagen, okay, für uns ist es aber bald soweit und ich habe Angst, würde ich immer sagen, schau danach, ob es diese Möglichkeiten gibt. So, das wäre der eine Punkt, der mir irgendwie wichtig wäre.
Also ich überlege gerade, ob ich das so für mich sagen könnte, wie du das gerade sagst. Für eine Großzahl von Kindern ist das Schulsystem so, wie es ist, okay. Also ich kenne dich auch anders, dass du gehst ja immer in die Diskussion rein und berichtest dann auch mit vielen Statistiken und so weiter und mit der Frage, wie kann man eben auch neue Medien integrieren und so weiter. Ich glaube, das Schwierige oder das, was kritisch ist, ist einfach, dass die Kinder ja mit ihrer Persönlichkeit in die Schule gehen. Und dass eben es oft in diesem Schulbetrieb so hektisch ist und so anstrengend und so eine große Überforderung für die Erwachsenen da ist. Dass eigentlich das, worum es auch geht, nämlich Beziehungen, und das ist ja was wir wissen heute, dass Kinder über Beziehungen am besten lernen und über emotionale Eindrücke, dass das oft ein bisschen runterfällt. Und das ist das Problem. Aber das, Lilly, können wir jetzt schon erst recht nicht besprechen, weil man kann auch, aus meiner Sicht ist es auch ganz schwierig zu sagen, das ist eine gute Schule und das ist eine weniger gute Schule, sondern es hat immer damit zu tun, wer begegnet mir auf der anderen Seite? Welcher Lehrer, welche Lehrerin und wie sehr kann dieser Mensch, diese Person einen Raum eröffnen? Wie sicher ist der in sich selbst und wie geht der mit Konflikten um? Wie führt der die Gruppe?
Ja. Genau.
Und eigentlich ist die Antwort auf die Frage, wie können wir ein Kind gut vorbereiten darauf, gar nicht jetzt vielleicht nicht mit dem Schwerpunkt der intrinsischen Motivation, sondern mit einem satten emotionalen Erleben in der Kindheit und mit dem Vertrauen in die Welt und mit der Zuversicht in die Welt zu gehen und eben mit dem Vertrauen auch im Rückbezug auf die Eltern, die, wenn es Themen gibt, dann an der Seite des Kindes stehen.
Ja.
Das ist eigentlich die umfassende Antwort.
Aber aber deinen Widerspruch kurz aufzulösen. Letztlich ist es so, wenn Schule so schlimm wäre, dass wirklich alle ein Problem damit hätten, dann hätten wir beim bundesweiten Bildungsprotest Ende 2023 nicht nur 20.000 Leute auf der Straße gehabt. Das heißt, es gibt Kinder, die sich zum Beispiel sehr gut anpassen können.
Wollte ich gerade sagen. Ja,
genau. Nee, aber das heißt sozusagen,
ja nicht, dass es gut ist. Ne? Das schreibt ja Lilly auch, ne?
Genau.
Dass es ihr Mann eben erlebt hat. Und das ist ja überhaupt auch, also ich finde das sehr nachvollziehbar. Diese Anpassung führt eben oft dann zu einer Resignation. Ja, also ohne, dass wir beide ja jetzt mehr wissen. Aber ich kann das nachvollziehen und er wird sich ja auch damit beschäftigt haben. Und natürlich ist die Frage, an was müssen sich die Kinder auch anpassen? Also natürlich besteht das Leben auch aus Anpassung und Anpassung bietet ja auch Verbindung. Aber die Frage ist ja immer, zu welchem Preis? Und ist das eine Anpassung, die ich gerne mache oder werde ich machtvoll angepasst? Das ist ja wahrscheinlich der Punkt.
Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Die Sommerferien rücken näher und ihr habt noch keinen Familienurlaub gebucht? Dann spitzt jetzt die Ohren, denn wir haben einen heißen Tipp, wie ihr euch unvergesslichen Sommerurlaub sichern und dabei noch richtig sparen könnt. Mit Europarks geht's für euch ab nach Holland, direkt ans Meer. Egal, ob ihr euch nach einem gemütlichen Ferienhaus sehnt, Lust auf Glamping mitten in der Natur habt oder mit dem Camper unterwegs seid. Bei Europarks findet ihr garantiert das Richtige für eure Familie. Und jetzt kommt das Beste. Für kurze Zeit bekommt ihr beim Super Summer Sale satte 25% Rabatt mit dem Code VIP50. Sogar noch 50 Euro Rabatt on top auf alle Ferienhäuser und Glampingzelte. Das Angebot gilt für Aufmerksamkeit.
Aufenthalte im Zeitraum vom 27. Juni bis 14. September 2025. Also perfekt für die Sommerferien. Schaut am besten direkt mal vorbei auf europarks.de, weil die schönsten Unterkünfte schnell weg sind. Also Koffer packen, Lieblingsmenschen schnappen und mit einem Lächeln in den Sommer starten. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Europarks für die Unterstützung dieser Folge. Und die geht jetzt weiter.
Der andere Punkt ist, wir haben sozusagen im Hinterkopf, dass es sehr früh ist und so weiter. Aber das, was du gerade gesagt hast, dieses Eingehen auf Kinder, die Beziehungsebene und der Raum, das wäre in der Tat etwas, was für freie Schulen sprechen kann, wenn man sie sich anschaut. Einfach deshalb, weil die Prioritätensetzung eine andere sein kann, sage ich nochmal. Wenn es zum Beispiel weniger darum geht, also wenn es zum Beispiel eine Schule ist ohne Noten, auf die ich gegangen bin, dann fällt dieser Druck auf dieser Seite weg. Es geht weniger darum, dass man am Ende eine bestimmte Ziffer für etwas bekommt, sondern dass man begleitet wird. Also das kann schon dafür sprechen. Gleichzeitig ist das ja nicht die Lösung aller Ängste, weil dann auch wieder die Frage im Raum steht, ja, aber kann das Kind denn dann damit studieren und so? Das sind alles Fragen, die wir nicht beantworten können. Man kann immer nur sagen, es muss fürs Kind passen. Und ich glaube, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, sich dann umfassend zu informieren, ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Vielleicht ist es aber trotzdem ja gut zu wissen, worauf kann ich gucken. Und gerade sowas wie solche Angebote, die so einen Freiraum auch bieten, jetzt unabhängig davon, was für eine Schulform das ist zumindest mal eine Perspektive, die man einnehmen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also das eine, was wir jetzt besprechen, ist ja die Struktur. In welcher Struktur kann ein Kind sich gut entfalten? Und dafür braucht man natürlich auch sozusagen die innere Struktur des Kindes. Also ist ja die Range sehr groß. Es gibt Kinder, die haben große Schwierigkeiten, sich anzupassen, nicht weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie ein ganz hohes Bedürfnis nach Autonomie und Selbstwirksamkeit haben und da dann eine Struktur zu suchen, wo da eben auch Freiraum für ist und nicht sofort an jeder Ecke ein Stoppschild kommt, macht dann Sinn. Und das ist ja auch eine gute Nachricht, dass es heute eben ganz viele unterschiedliche Schulformen gibt. Das war ja bei uns noch anders. Das ist ja dann erst gekommen und gerade auch Berlin hat eine ganz vielfältige Schullandschaft, was es auch oft nicht einfacher macht, weil man dann eben auch, ja genau, Referenzpunkte braucht, worauf kann ich eigentlich achten. Ich finde total wichtig, sich nicht verrückt machen zu lassen. Ja, also ich gebe ja auch Kurse, wir haben jetzt gerade KBV 2, Kinder besser verstehen, das Schulkind abgeschlossen und ich habe mir wir arbeiten da mit Reflexionen, die unsere eigene Entwicklung auch so ein bisschen betrachten. Also wie löse ich gerade Konflikte, wie gehe ich mit starken Gefühlen um, wo liegen die größten Schwierigkeiten, da ist das Hausaufgabenthema natürlich immer wieder mit dabei. Aber es war eben auch so, dass wir uns das Schulsystem als Struktur ein bisschen angeguckt haben und da war dann die Frage, welche Schule kommt denn für mein Kind auch in Frage? Also so ein bisschen schulbegleitend, aber auch schulvorbereitend. Und da kamen jetzt eben auch Rückmeldungen, die ganz unterschiedlich waren. Also die letzte Reflexion ist dann, was hast du mitgenommen? Was hat sich verändert bei dir? So, und da war dann, der eine schreibt, ich schaue noch genauer hin jetzt bei der Schulauswahl, weil ich weiß jetzt, worauf kann ich achten? Und der andere schreibt, oh, ich habe jetzt ganz große Ängste vor der Schule. Ja, also wir sind ja auch unterschiedlich aufgestellt innerlich, weil wir aus unterschiedlichen Konstellationen kommen, unterschiedliche Biografien haben und es soll nicht Angst machen. Also das finde ich auch, weil Angst ist ein schlechter Begleiter. Und wenn wir als Eltern schon unsicher sind, dann ist es schwierig natürlich auch für das Kind ein sicherer Begleiter zu sein. Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch mal unsicher sein dürfen und uns auch Gedanken machen sollten. Wir sollten uns nur nicht so sehr in der Zukunft verlieren, weil Angst und Sorgen ist ja immer vorgelagert. Ja, also es ist ja immer vor etwas und hier ist es ja noch sehr weit weg. Und deswegen finde ich das Wichtigste eigentlich, auf Sichtweite zu fahren. Ja, gerade in der Entwicklung, wenn die Kinder so klein sind und Lilly beschreibt es ja auch sehr freudvoll hier, dass eigentlich im Grunde jeden Tag sich die Welt verändert für das Kind, weil immer wieder nochmal was dazukommt und wirklich viele Fähigkeiten, die man sozusagen gestern noch nicht hatte, sind auf einmal da. Ja, und das sich klar zu machen, dass es jetzt halt ja erstmal ein Kind ist, was 7 Monate ist, was jetzt eine ganz andere Entwicklungsaufgabe, als die dann später in der Schule stattfinden. Und ich als Mutter weiß ich auch, dass man manchmal aber so Sprünge im Kopf hat, so Bilder, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so Bildersprünge, dass man irgendwie so sein Kind sieht, vielleicht in einem unregulierten Zustand oder auch in einem ganz freudvollen Zustand und dann irgendwie auf einmal so springt und denkt, wie wird es in 5 Jahren sein, wie wird es in 10 Jahren sein. Ja, und das sind, wenn das gute Bilder sind, dann kann das total schön sein. Wenn das aber so Bilder sind, die einen dann belasten, dann kann das eben auch den Moment so ein Stück kaputt machen. Ja, und deswegen zu gucken, ich finde zum Beispiel die Autonomiephase was ganz Wichtiges, die jetzt demnächst dann auch kommt, wo es eben darum geht, diese 3 Entwicklungsstränge gut zu regulieren, die damit einhergehen, nämlich einerseits dieses Bedürfnis, dieses ganz starke Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und Autonomie. Ich will mich selbst als Urheber meiner eigenen Tätigkeit, meiner eigenen Aufgabe wahrnehmen. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich schon etwas, was Lilly beobachten kann, wenn das Kind anfängt mit Wasser zu spielen, ja, so im Sommer, wenn die dann so von einem Becher in die andere, in den anderen Wasser kippen, ja, und feststellen, guck mal, wenn ich das drehe, dann bin ich, das ist meine Kraft, also ich wirke, ich stehe in der Welt, ich kann was bewirken, ja, und das sind so Kleinigkeiten und da kann man natürlich das wird in der Autonomiephase noch zunehmen. Ich sage immer, das muss sich anfühlen wie so ein innerer Zwang. Ja, also das vielleicht kennen das einige Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie das Gefühl haben, das ist so zwanghaft das fühlt sich für uns Erwachsene oft an, als laufen die Kinder mit Ansage gegen die Wand, weil sie Sachen machen wollen, wo wir schon in der Antizipation wissen, das wird nicht so funktionieren, ja, und sie lassen sich auch nicht helfen. Also das ist der eine Strang, diese starke Selbstwirksamkeit oder die Sehnsucht danach. Und das zweite ist dann eben, dass sie noch nicht, das haben wir, sagen wir öfter hier, die 3 großen A's, dass sie eben noch nicht assoziieren können, sondern vor allen Dingen ein Bild im Kopf haben. Also ich will ein Eis. Und dann ist dieses Bild im Kopf und kann sich nicht verschieben, weil es noch nicht die Fähigkeit hat, das Gehirn mehrere Bilder aufzurufen, die dann zu einem Umplanen führen könnten. Ja, und das dritte ist, dass die Frustration natürlich dadurch, dass ich nicht umplanen kann und mir Dinge nicht gelingen, zunimmt in diesem Alter, weil überall vermeintliche Stoppschilder stehen oder auch echte Stoppschilder stehen. Und dann, das kollidiert mit der dritten Entwicklung, nämlich mit dieser ganz starken Entwicklung von Gefühlen. Also die dann quasi ständig überflutend sind für das Kind. Und da es dann eben zu Frustration gehört, Wut und Schmerz und Ärger, ja, und dann ist das Kind, fällt dann in eine tiefe innere Not. Und das gut zu begleiten und da Raum für ein Gefühl zu geben, und zwar nicht, indem ich immer nur sage, ja, du ärgerst dich, das ist okay, sondern indem ich auch einen Bezug herstelle zu dem, worüber ärgert sich das Kind. Ja, weil das Kind spürt ja nur, da passiert gerade was ganz Starkes, ich werde überflutet. Und ich weiß nicht ein noch aus und dann macht's Sachen, die wir Erwachsenen dann gerne weghaben würden. Also es schreit oder es weint, es tobt, es schmeißt sich auf den Boden. Wir sind dann peinlich berührt. Ja. Und an so einer Stelle eben zu wissen, da sind starke Gefühle unterwegs und dann eben zu sagen, du ärgerst dich darüber, dass das jetzt nicht geht oder so. Und dann eben auch die Assoziation anzustoßen und zu sagen, schau, wir können was anderes machen. Das wird in diesem frühen Stadium noch nicht möglich sein, dass das Kind dann umplant. Aber jeder, der schon mal ein Kind in dem Alter hatte, wird wissen, dass es dann mit der Zunahme von diesen kognitiven Fähigkeiten, also zu assoziieren, zu antizipieren und auch sich zu abstrahieren, dann anders wird. Also es wird dann komplexer und die Gefühle werden auch komplexer, auch die Dinge, über die man sich ärgert oder die einem begegnen, werden komplexer. Aber letztlich geht es darum, sich selbst zu regulieren und jemanden an seiner Seite zu haben, der einen korreguliert. Und das ist aus meiner Sicht die beste Voraussetzung, um die intrinsische Motivation auch zu bewahren, also sich selbst zu spüren. Ich tue das für mich, weil mir das wichtig ist. Da brauche ich jemanden, der mich fragt, was ist dir wichtig?
Mir wird auch noch eine Sache einfallen. Ich finde den Begriff der Lernbereitschaft total schön, weil ja die Frage, ich wiederhole sie nochmal, auch war, wie begleiten wir als Eltern unsere Kinder optimal, um die Wissbegierde, Neugierde und Lernbereitschaft bis zur Schulzeit und während der Schulzeit zu erhalten. Und dann ging es auch um Angebote, da kann ich gar nicht zu sagen. Zu Angeboten und Raumgestaltung kann ich nicht sagen. Aber was Lernbereitschaft angeht, und das ist jetzt noch nicht so weit, aber vielleicht als kleiner Ausblick, bin ich großer Anhänger der Mindset-Theorie von Carol Dweck, die von zwei Mindsets spricht, einem Fixed Mindset und einem Growth Mindset. Da könnte man jetzt sehr lange drüber sprechen, weil die dann ein Buch drüber geschrieben hat. Aber im Grunde genommen wird ausgesagt, dass man nicht Talent oder Intelligenz lobt. Und das würden wir zum Beispiel bei Kleinkindern ja auch gar nicht machen. Also wir sagen ja nicht, Mensch, du kannst gehen, weil du so ein tolles Gehtalent hast, sondern man fällt hin und dann probiert man wieder. Und man lobt im Prinzip das Versuchen. Und das Weitermachen und die Strategien. Und das, wenn man das versucht beizubehalten, also für andere Dinge, nicht zu sagen, Mensch, du hast jetzt eine Eins in Mathe, weil du bist ja so intelligent oder du hast so großes Talent, weil das Problem ist, dass die Umkehrung, wenn was mal so schwierig ist, dass man es nicht direkt schafft.
Man sofort denkt, man hat gar kein Talent.
Richtig, ne? Oder man ist dumm. Mhm. Sondern zu sagen, ja Mensch, das ist toll, da hast du dich auch angestrengt. Als sozusagen eine Form der Begleitung. Das ist jetzt in sehr kurz, aber das ist auch was, wo man dann später, wenn das Kind das kognitiv natürlich erfassen kann, eine Begleitung geben kann, die eben auf Strategie und Anstrengung eher abzielt und weniger auf entweder kannst es oder du kannst es halt nicht. Weil das letzten Endes diese Lernbereitschaft öffnet, weil Kinder, die sozusagen ein Growth Mindset haben, Schwierigkeiten eher als Herausforderung ansehen, als davon frustriert zu werden. Aber nochmal, das ist ein Blick in, du hast es gesagt, Jahrzehnte.
Ja, wobei, also je länger ich über die Frage von Lilly nachdenke und fühle, desto mehr fällt mir nochmal ein, auch weil du jetzt gerade nochmal so von der Umgebung gesprochen hast, dann hast du über Lob und Strategie und so weiter gesprochen, also da könnte ich, und über Anstrengung, da könnte ich auch noch was zu sagen. Also Raumgestaltung, das war ja auch die Frage, ne? Umgebung, wie können wir die Umgebung gestalten? Man spricht von der sogenannten Ja-Umgebung. Eine Ja-Umgebung zu Hause zu schaffen, heißt, so wenig wie möglich Nein sagen zu müssen. Also da erinnere ich zum Beispiel, als ich ganz neu Mutter war, auch jung, aber auch ganz neu, und da mich so gewundert habe, wie stressig das ist, wenn die Kinder anfangen zu krabbeln. Weil dann gehen die an Steckdosen und an Kabel und an das Bücherregal, was bis zum Boden geht, und an die Anlage, die da unten steht. Heute haben wir das ja alles nicht mehr, ne? Also ich komme aus der Urzeit. An irgendwelche Pflanzen, die irgendwo stehen und nehmen da die kleinen Steinchen raus und die Erde und so weiter. Und bis ich dann darauf kam und dachte, warum mache ich mir das eigentlich selbst so stressig. Ja, und aber was da die gute Nachricht ist, ja, Kinder gehen da dran, weil sie eben neugierig sind und weil ihre Entwicklungsaufgabe ist, in die Welt zu gehen und zu gucken, was ist denn das? Wie funktioniert denn das? Kann man das essen? Kann man das, ne? Kinder explorieren ja ihre Umwelt über die Hände, über die Haut, über das Orale, so, das hört dann irgendwann auf, wenn es gut läuft, aber das ist eben in dem Alter, und da haben wir natürlich, in dem Alter ist das ganz im Vordergrund, und da kommt ja jetzt der Kleine mit 7 Monaten rein, und an so einer Stelle eben zu gucken, dass man eine Ja-Umgebung gestaltet und eben die Dinge, die eben nicht kindgerecht sind, die noch nicht erforscht werden können, ohne dass man in Stress gerät, weil man, weiß ich nicht, unten in der Spüle eben dann irgendwelches Spülzeug stehen hat, anstatt die Tupperdosen. Ja, also das heißt, darauf könnte man schon achten, dass man so sozusagen einen Raum zur Verfügung stellt, wo das Kind sich möglichst frei bewegen kann und wo dann eben auch Dinge da sind, wo wir wissen, die können sie erforschen. Ja, irgendwelche Töpfe mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen Löffeln, das ist ja für die Kinder wunderbar. Wenn die dann die unterschiedlichen Klänge hören, ne? Und wir können dabei kochen, also in der Küche zu stehen und überall sind irgendwelche Topflöffel auf irgendwelchen Töpfen gerade, das kann natürlich auch an den Nerven zerren, aber es kann nichts passieren im Grunde. Ja? Also das wäre zum Beispiel etwas. Ja? Dann hast du gesagt, dass es darum geht, nicht das Ergebnis zu loben, sondern eher den Weg dorthin. Ja, und ich weiß, was du meinst, und ich würde gerne das noch ein bisschen präzisieren, weil ich finde Lob überhaupt schwierig. Also Lob könnte, also ich habe mich viel damit beschäftigt, ja, weil Lob oft sehr isoliert auf etwas stattfindet. Und ich finde so die Freude darüber, das beinhaltet das wahrscheinlich, was du meinst. Das klassische Lob ist ja etwas, wenn es wegfällt, dann ist es gleich auch wieder eine Bestrafung. Aber dass wir sozusagen das Kind bestärken und begleiten. Und ich finde an der Stelle nochmal ganz wichtig, dass wir nicht so schnell Lösungen vorgeben. Also das ist ja was ich ganz häufig in den Beratungen habe, dass wenn ich dann frage, was sagen Sie denn dann oder was sagst du denn dann? Und dann, ja, ich sag dann einfach, wenn das Kind nach Hause kommt, ach, dann können wir doch irgendwie mit dem Lehrer reden oder wir können doch, dann macht es doch so oder so. Ne? Und das geht uns natürlich schnell von den Lippen, weil wir können das nicht so gut aushalten, diesen Druck und diese Diskrepanz zwischen, ich möchte eigentlich eine Veränderung, aber ich weiß noch nicht wie. Ja, und da finde ich deinen Ansatz oder das, was du gerade gesagt hast, nochmal ganz wichtig. Denn eigentlich ist die Zeit, in der wir mit den Kindern zusammen sind und das über ja die ganze Kindheit und Jugend, eine Zeit, wo wir an der Seite der Kinder sind und letztlich mit ihnen gemeinsam Strategien entwickeln für das, was ansteht. Ja, und dieses Strategien entwickeln, das ist ja dann das, was sozusagen kognitiv auch passiert und was dann eben auch in der Schule nochmal ganz anders passiert. Also eben nicht selbst aufs Spielfeld zu gehen und das Tor zu schießen oder zu sagen, du musst einfach nur dein Bein heben und geradeaus schießen, sondern eben zu sagen, was könntest du denn machen? Also viel mehr Fragen zu stellen und da eben auch im Kleinkindalter schon mehr Raum zu geben, auch für Erfahrungen. Und dann diese Erfahrungen zu begleiten und nicht sofort alles zu verbieten oder mit eigenen Ängsten zu hantieren, sondern wirklich immer abzuschätzen, ist das eine Erfahrung, die das Kind jetzt machen darf? Und dann kann man immer noch mal einen Stopp machen und sagen, schau mal, da geht's tief runter, was machen wir da? Wenn das Kind nochmal 3 oder 4 ist und irgendwie Lust hat, was zu experimentieren und da eben als ein Begleiter an der Seite zu sein, wo es dann eben um die Strategien geht und dann zu sagen, ja, das war eine gute Strategie, wie hast du es gemacht? Ja, also vielleicht nicht mit einem 3-Jährigen, aber dann später in der Schule. Und ein letzter Punkt, ich glaube, ich musste eben an meinen Freund, an André Stern denken. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der war ja nie in der Schule. Und spricht heute 7 Sprachen. Also ich kenne niemanden, der eloquenter ist in der Welt und sich so viel Wissen angeeignet hat wie André. Und man würde das gar nie vermuten. Ja? Und er hat sich ja sehr mit Kindheit beschäftigt und damit, dass Kinder eben im Spiel, dass die Welt erfahren, das jetzt klingt jetzt so pathetisch, aber oder so banal, aber er sagt über die Anstrengung, dass eben für die Kinder es keine Anstrengung gibt, sondern es im Grunde immer eine Herausforderung ist und man die Anstrengung gar nicht merkt. Also, ne, die Kinder schleppen irgendwas die Treppe hoch. Und dann denkt man, jetzt haben sie es geschafft, jetzt ist es angestrengt, aber die Kinder machen einfach weiter, jetzt schleppen sie es wieder runter. Ja, so. Und das könnte so ein Punkt sein, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, wo man sagt, wir müssen aus dieser Spaßgesellschaft rauskommen und Kinder müssen ja ganz früh mit Frustrationen umgehen lernen, damit sie dann später auch gut mit denen umgehen können. Und das ist eben ein Irrtum, ja, sondern die Kinder wirklich im Spiel. Und Spiel ist eben auch nicht Spielspaß immer nur, ja, sondern Spiel ist für die Kinder eine ernste Geschichte. Ja, das ist, da erforschen die alle Aspekte, die es im Grunde dann in unserer Welt gibt. Ja, und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sichtweise. Also das wäre vielleicht für mich auch nochmal ein Hinweis, ein Tipp, das erlaube ich mir jetzt mal, André Stern sich anzugucken, mal zu schauen, was hat der eigentlich über Kindheit gemacht, wenn man sich damit beschäftigen möchte, wie kann ich eigentlich das Kind im Kind erhalten? Ja, das finde ich sehr, sehr inspirierend.
Ein wilder Ritt, ein großes Panorama. Lilly, du merkst, es gab einfach sehr viele Aspekte, die man da besprechen könnte. Ich glaube aber, dass es vielleicht jetzt nochmal gut ist, zurückzugehen und zu sagen, dein Kind ist 7 Monate. Ganz viele von den Dingen werden erst in vielen Jahren auch relevant werden. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir die einen oder anderen Denkimpulse geben konnten.
Ja, und auf Sichtweite fahren. Und das Interessante ist ja, dass du hast recht, dass natürlich viele Aspekte erst relevant werden, wenn es ums Thema Schule geht, aber dass sich ja alle Aspekte jetzt schon abbilden. Ja, das finde ich immer das Tolle. Im Kleinen dann und in einer anderen Welt.
Ja.
Also vielen Dank für die schöne Frage, Lilly, und alles Gute für euch.
Ciao.
Tschüss.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas.